Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda. Das sind Ortsnamen, die wir mit rechten Straßenmobs verbinden. Mit gröhlenden Unterstützern und einer Polizei, die zu spät eingriff. Ich bin Nina Bust-Bartels und bei uns im Hörsaal geht es heute um rechte Gewalt in Ostdeutschland nach der Wende. Um die bekannten Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda, aber auch um weniger bekannte Orte, Wedlinburg zum Beispiel. Und um die alltägliche Straßengewalt, deren Opfer ihre Geschichten unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre erzählen.
Das Niveau staatlich nicht eingehegter Gewalt blieb in den neuen Bundesländern während der 90er Jahre hoch. Bedroht, verdrängt, verletzt und mitunter getötet wurden neben nicht rechten Jugendlichen, Obdachlosen und behinderten Menschen vor allem erkennbar Fremde, sprich ehemalige Vertragsarbeiter aus Vietnam und Mosambik, Flüchtlinge aus dem zerbrechenden Jugoslawien sowie Arbeitsmigranten aus Osteuropa. Die Forschung hat sich in Bezug auf die 1990er Jahre vor allem mit den Tätern rechter Gewalt, mit den Anheizern aus Medien und Politik und in letzter Zeit dann endlich auch etwas mit der Perspektive der Opfer befasst. Mich interessiert jetzt wiederum ein ganz anderer Aspekt, nämlich eben diese zeitweise Erosion des staatlichen Gewaltmonopols in Ostdeutschland als eine der Bedingungen für die Verbreitung und für das Niveau der rechten Gewalt.
In Ostdeutschland in den frühen 1990er Jahren gab es eine Erosion des staatlichen Gewaltmonopols. Das sagt Patrick Wagner, er ist Historiker an der Uni Halle. Patrick Wagner erklärt in seinem Vortrag, den ihr gleich hört, inwiefern die Verunsicherung der Polizistinnen und Polizisten in der Wendezeit diese Erosion begünstigt hat. Hinzu kam ein institutioneller Rassismus, der sich auch mit der gesellschaftlichen Stimmung der Zeit deckte. Außerdem schaut sich Patrick Wagner in seinem Vortrag die Einsätze von Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda genauer an. Und er arbeitet heraus, welche Fehler die Polizei gemacht hat. Patrick Wagner hat seinen Vortrag am 2.11.2023 an der Uni Hamburg gehalten, und zwar im Rahmen der Vorlesungsreihe »Mehr als eine Randnotiz – Die extreme Rechte in der deutschen Gesellschaft nach 1945«. Sein Vortrag heißt »Als der Staat sein Gewaltmonopol preisgab – Polizei und rechte Straßenmobs in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft der 1990er Jahre«. Und Patrick Wagner beginnt seinen Vortrag mit eigenen biografischen Erfahrungen, die ihn mit dem Thema verbinden.
Als ich in den 90er Jahren als Doktorand dann in Hamburg gelebt habe, gehörte zu den prägenden Erfahrungen, im August 1992 nach Rostock zu fahren, um da gegen die rassistischen Pogrome in Lichtenhagen zu demonstrieren und andererseits in das alternative Jugendzentrum zu fahren, das in der Stadtmitte von Rostock lag und liegt, und das nachdem sich der rechte Mob in Lichtenhagen ausgetobt hatte, sozusagen als das nächste Angriffsziel dieser Rechten galt. Und also diese Erfahrung ist vielleicht einer der Gründe dafür, aber wirklich nur einer von den Gründen, warum ich dann in letzter Zeit relativ viel Zeit im Schweriner Landesarchiv verbracht habe mit den Akten halt der Rostocker Polizei, des Innenministeriums, des Landtages und Mecklenburg-Vorpommern etc. Das ist jedenfalls ein biografisches Motiv, das ich am Anfang erwähnen möchte, weil man sich ja als Historiker durchgängig bewusst sein sollte und gegenüber Zuhörerinnen und Zuhörern auch transparent machen sollte, dass man eben keine wissenschaftliche Maschine ist, sondern mit seinen eigenen Prägungen an Themen herangeht und in Themen hereingeht. Und das wollte man halt immer sagen vorab, egal ob sie es dann hinterher gemerkt hätten oder nicht gemerkt hätten. Jedenfalls aber abgesehen von diesen subjektiven Prägungen, glaube ich, argumentieren zu können, dass das Zurückweichen der Polizei, der Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols vor dem rechten Mob in Rostock, eine Art Spotlight auf die Handlungsmuster der staatlichen Organe während der 1990er Jahre richtete. Handlungsmuster, das die Ausbreitung rechter Gewalt im öffentlichen Raum begünstigte und das deshalb erklärungsbedürftig ist. Darum soll es in diesem Vortrag gehen, und ich komme immer wieder auf Rostock 1992 zurück, aber zunächst gehe ich mal mit Ihnen in die sachsen-anhaltinische Kleinstadt Zerbst und in das Jahr 1990. Hier war am 2. Oktober dieses Jahres in der Lokalzeitung zu lesen, Sie sehen es da, ich lese noch mal vor: Vorbereitet ist die Volkspolizei, am morgigen Tag der deutschen Einheit für Ordnung und Sicherheit im Territorium zu sorgen. Die Veranstaltungen werden in enger Sicherheitspartnerschaft mit den Verantwortlichen abgesichert. Informiert ist die Volkspolizei, dass es in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober zu einem Zusammenstoß an der großen Anzahl rechtsgerichteter Jugendlicher aus Zerbst, Roßlau und Magdeburg mit linksgerichteten Jugendlichen aus Zerbst in der Kötschauer Mühle kommen soll. Das Zerbster Volkspolizeikreisamt sieht sich jedoch außerstande, dort einzugreifen. Zitat Ende. Nach dieser freundlichen Abwesenheitsnotiz der Staatsgewalt überfielen dann in der folgenden Nacht etwa 300 rechte Jugendliche die von 20 linken Altersgenossen besetzte Kötschauer Mühle und setzten sie in Brand. Mehrere Besetzer konnten nur schwer verletzt gerettet werden von der Feuerwehr, während sich die Polizei wie angekündigt fernhielt. Dieser kollektive Gewaltakt stand in der Nacht der Wiedervereinigung nicht vereinzelt da. Unter den vielen Beispielen möchte ich nur noch den Überfall rechter Jugendlicher auf ein Wohnheim für mosambikanische Vertragsarbeiter in Eisenach erwähnen. Dort wurde die anrückende Polizei aus den benachbarten Hochhäusern mit Blumentöpfen beworfen. Überhaupt hatten sich hunderte Anwohnerinnen und Anwohner versammelt, die die Gewalttäter anfeuerten. Zwei Tage später evakuierte die Stadtverwaltung das Wohnheim laut offizieller Begründung, Zitat, um der Polizei die bisher kaum beherrschbare Situation zu erleichtern, Zitat Ende. Das Niveau staatlich nicht eingehegter Gewalt blieb in den neuen Bundesländern während der 90er Jahre hoch. Bedroht, verdrängt, verletzt und mitunter getötet wurden neben nicht rechten Jugendlichen, Obdachlosen und behinderten Menschen vor allem erkennbar Fremde, sprich ehemalige Vertragsarbeiter aus Vietnam und Mosambik, Flüchtlinge aus dem zerbrechenden Jugoslawien sowie Arbeitsmigranten aus Osteuropa. Am ersten Tag, nachdem im April 1991 die Visapflicht für polnische Bürger abgeschafft worden war, griffen in Frankfurt an der Oder etwa 200 rechtsradikale polnische Grenzgängerinnen und Grenzgänger über Stunden auf offener Straße an, ohne dass die Polizei einschritt. Im September desselben Jahres folgten die mehrtägigen Angriffe auf Ausländerwohnheime in Hoyerswerda. Hier und in Rostock ein Jahr später wurden jeweils Hunderte, in Rostock zeitweise über 1000 aktive Gewalttäter und Gewalttäterinnen von massenklatschender Unterstützer begleitet. Beide Pogrome endeten jeweils mit dem Zurückweichen des Staates in Gestalt der Evakuierung der angegriffenen Wohnheime. Für die Angegriffenen eine Rettung, für die Angreifer und ihre Klaköre jedenfalls aber auch ein Sieg. Daher folgten auf die großen medial herausgestellten Fälle, und ich vermute eben, dass Sie Rostock und Hoyerswerda schon irgendwie mal gehört haben oder kennen, also auf die großen medial herausgestellten Fälle folgten jeweils Ketten weniger Publizität erreichende Ereignisse, Nachahmungskrawalle, wenn Sie so wollen, in kleineren Städten. So griffen im September 1992 zum Beispiel in Quedlinburg 4 Nächte in Folge jugendlich ein Flüchtlingsheim an, angefeuert von hunderten Anwohnerinnen und Anwohnern. Eine Gruppe von Bürgern, die sich schützend vor das Flüchtlingsheim stellen wollte, wurde mit Böllern und Steinen beworfen. Die Polizei stand passiv daneben und der Einsatzleiter belehrte die Beworfenen, wann wir einschreiten, das müssen sie schon uns überlassen. Die Mahnwache habe sich schließlich, wie er sagte, mutwillig in Gefahr gebracht. Hätten sie da nicht gestanden, wäre auch nichts passiert. Sachsen-Anhalts Innenminister Hartmut Perschau hatte nach Rostock und vor Quedlinburg erklärt, ein Zurückweichen des Staates vor dem rechten Mob wäre ein Sieg der Straße und deshalb undenkbar. Am 14. September 1992 ließ er das Quedlinburger Heim evakuieren, wie er erklären ließ, um einer weiteren Eskalation der Situation vorzubeugen. Diese und ähnliche Gewaltakte sind in letzter Zeit unter dem Eindruck gegenwärtiger Problemlagen wieder neu ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben worden. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 platzierte der 1979 in Frankfurt an der Oder geborene Journalist Christian Bangel den Hashtag Baseballschlägerjahre und trat damit in Twitter eine Lawine los. In kurzer Zeit kamen Berichte von etwa 2700 Menschen zusammen, darunter auch West-, aber vor allem doch Ostdeutsche. Rechter Gewalt im Alltag ausgeliefert gewesen zu sein, so fasste Bangel diese Berichte zusammen, sei eine Generationserfahrung ostdeutscher Jugendlicher während der 1990er und 2000er Jahre. Inzwischen haben diverse Initiativen solche Erfahrungen gesammelt und öffentlich gemacht. Neben der rechten Gewalt thematisieren diese Berichte eine Atmosphäre der Akzeptanz oder des Beschweigens der Gewalt von Seiten der Nachbarn sowie die schlichte Abwesenheit der Polizei, unterlassene Hilfeleistungen als erwartbares polizeiliches Handlungsmuster, gepaart mit Ratschlägen an die Angegriffenen, Man solle halt bestimmte Räume meiden und nicht mit Haarlänge und Kleidungsstil provozieren. Der Magdeburger Sozialwissenschaftler David Begrich bezeichnet umgekehrt die damals als Rechte herangewachsenen Jugendlichen als eine Generation Hoyerswerda. Deren kollektive biografische Erfahrung, so Begrich, bestehe darin, Zitat, ihren rassistischen Auffassungen mittels Gewalt nicht nur Gehör verschafft, sondern vielerorts zum Durchbruch verholfen zu haben, im Einklang mit der Mehrheit der Bevölkerung. Oder noch einmal Christian Bangel, für viele rechte Gewalttäter war das Zurückweichen und Gewährenlassen der Sicherheitsbehörden eine bis heute prägende Erfahrung. Zitat Ende. Die Forschung hat sich in Bezug auf die 1990er Jahre vor allem mit den Tätern rechter Gewalt, mit den Anheizern aus Medien und Politik und in letzter Zeit dann endlich auch etwas mit der Perspektive der Opfer befasst. Mich interessiert jetzt wiederum ein ganz anderer Aspekt, nämlich eben diese zeitweise Erosion des staatlichen Gewaltmonopols in Ostdeutschland als eine der Bedingungen für die Verbreitung und für das Niveau der rechten Gewalt. Rechte Gewalt insgesamt war in den 1990er Jahren natürlich keine ostdeutsche Besonderheit. Im Westen dominierte aber eine, man könnte sagen, Hit-and-Run-Gewalt kleiner Gruppen oder Einzelner aus dem Verborgenen, während in Ostdeutschland daneben immer wieder Gruppen von Gewalttätern selbstbewusst die Kontrolle des öffentlichen Raums beanspruchten und ihre Taten demonstrativ in Anwesenheit zu unterstützender Teile der lokalen Bevölkerung verübten. In Hoyerswerda, Rostock, Quedlinburg, man könnte die Liste jetzt um Wismar, Güstrow und so weiter und so fort verlängern. Oder wie es das Landratsamt Hoyerswerda Ende September 1991 berichtete, Zitat, die übergroße Mehrheit der Anwohner sieht in den Handlungen der Störer eine Unterstützung ihrer eigenen Ziele zur Erzwingung der Ausreise der Ausländer und erklärt sich folgerichtig mit ihren Gewalttätigkeiten sehr intensiv solidarisch. Die polizeilichen Handlungen werden dagegen strikt abgelehnt. Das Monopol des Staates auf legitime physische Gewaltsamkeit, so die klassische Formulierung von Max Weber, meint ja nur nicht, dass es in einer staatlich verfassten Gesellschaft keine Gewalt nicht staatlicher Akteure geben würde, sondern es meint, dass in einem im Sinne Webers modernen Staat die Mehrheit oder zumindest ein relevanter Großteil der Bevölkerung in der Gewalt, die von den Organen des Staates ausgeübt wird, legitime Gewalt sieht. In diesem Sinne war das Gewaltmonopol des Staates in Ostdeutschland ab 1990 einige Jahre prekär, denn hier hielten relevante Teile der Bevölkerung eine gewaltsame Selbsthilfe gegen Ausländer und Menschen mit fremden Lebensstilen situativ für legitim. Dabei ist der Ort, an dem sich das staatliche Gewaltmonopol praktisch beweisen muss, der öffentliche Raum. Seien es Straßen und Plätze, seien es aber auch im Idealfall allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen offenstehende Räume, wie zum Beispiel Jugendclubs. Das staatliche Gewaltmonopol war gerade hier ab Frühjahr 1990 in vielen Orten sichtbar außer Kraft gesetzt. Jugendmilieus konkurrierten gewaltsam um die Kontrolle ihrer Kieze und Clubs. Sich im Territorium der anderen zu bewegen, war für sie vielerorts ebenso gefährlich, wie es für nicht mitteleuropäisch aussehende Menschen kaum ratsam war, sich in bestimmten Teilen des öffentlichen Raums zu bewegen. Dabei war die Gewalt der Rechten deutlich exzessiver und vor allem erfolgreicher als jene von linker Seite. Die Jugendorganisation der NPD formulierte schon 1991 in einem Strategiepapier, Zitat, wir müssen Freiräume schaffen, in denen wir faktisch die Macht ausüben. Das heißt, wir bestrafen Abweichler und Feinde. Zitate. Im Jahr 2000 wurde dann der Begriff der national befreiten Zone mit Gründen zum Unwort des Jahres. Die Kollegin Franka Maubach ist auf solche, wie sie es nannte, rechten Raumansprüche an den Rändern von Großstädten, in Kleinstädten und auf dem Land eingegangen. Und sie hat hierfür den Begriff der Gewaltraumordnung verwendet. Diese Ordnung war in vielen ostdeutschen Gemeinden der 90er Jahre durch den Rückzug des Staates aus dem Raum und die Raumaneignung durch rechte Akteure gekennzeichnet. Das gilt natürlich nicht für alle Gemeinden und alle Regionen gleichermaßen und auch immer nur in jeweils spezifischen, lokalspezifischen Zeitdimensionen, aber es reichte eben in der Summe aus, um zur Erfahrung der in diesem Jahrzehnt Heranwachsenden zu werden. Hieraus ergibt sich die Frage, wie nun das Agieren der Polizei in den ostdeutschen Ländern zu erklären sein mag, welche Rolle die Polizei für die eskalierende Gewalt spielte. Hierzu werde ich Ihnen jetzt nicht im Gestus großer Selbstsicherheit ebenso große Thesen präsentieren, sondern einige fragmentarische Befunde vortragen und einige tastende Interpretationen versuchen. Zuerst werde ich mal daran erinnern, dass die ostdeutsche Polizei sich ab 1990 nicht nur selbst transformieren sollte, sondern zugleich die von der wirtschaftlichen Transformation ausgelöste Gesellschaftskrise irgendwie ordnen sollte, polizieren sollte. Danach untersuche ich das mehrfache Zurückweichen der Polizei vor rechter Massengewalt am Anfang der 90er Jahre, problematisiere die Verantwortungsdiffusion innerhalb des Apparates und die Unfähigkeit der aus Westdeutschland in die neuen Länder versetzten Führungsbeamten, die gesellschaftliche Wirklichkeit Ostdeutschlands mit ihren westdeutschen Wahrnehmungsmustern zu verstehen. Am Ende stelle ich Überlegungen zu der schon zeitgenössisch aufgeworfenen Frage an, inwiefern das beschriebene Agieren der Polizei mit der Formel eines institutionellen Rassismus angemessen charakterisiert werden kann. Der Sozialwissenschaftler Karl-Heinz Jaschke hat die ostdeutsche Polizei 1994 als verunsicherte Institution beschrieben. Mit der Wiedervereinigung wurde die Volkspolizei der DDR in die Polizeien der neuen Länder überführt. Dabei wurde ihr Personalbestand innerhalb eines Jahres durch Entlassungen halbiert, orientiert an den westdeutschen Richtwerten für eine angemessene Polizeidichte. Die bisherigen Volkspolizisten wurden individuell auf Belastungen, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit der DDR, überprüft, ein in Widersprüchen reicher Prozess, der sich je nach Bundesland bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre hinziehen konnte. So lange verblieben die in der Polizei Tätigen im Status der Angestellten oder der Beamten auf Probe. Fast 3/4 der Polizisten und Polizistinnen bekundeten daher bei Befragungen Angst, um ihren Arbeitsplatz zu haben. Der alltägliche Dienst wurde nach westlichen Mustern umorganisiert, das heißt an neuen rechtlichen und neuen taktischen Grundsätzen ausgerichtet. In dienstbegleitenden Crashkursen sollten die zuvor in strikte Befehlshierarchien eingebundenen Volkspolizisten lernen, im Alltag aus Eigeninitiative zu handeln. Ziemlich gleichförmig monierten die neuen aus dem Westen gekommenen Spitzenbeamten, dass die aus ehemaligen Volkspolizisten rekrutierte mittlere Führungsebene damit Fremdele nicht immer für alles, was sie tun solle, eine klare Weisung zu bekommen. Helmut Spang, Inspekteur der sächsischen Polizei, stellte 1994 fest, Zitat, unsere Leute kommen mit den neuen, auf mehr Eigenverantwortung zielenden Befehlsstrukturen nicht zurecht. Und sie haben das neue Rechtssystem nicht verinnerlicht. Viele haben ständig Angst, etwas falsch zu machen. Diese Beobachtung deckte sich durchaus mit den Selbsteinschätzungen ostdeutscher Polizisten. Im Herbst 1990 hatten bei einer Umfrage unter Volkspolizisten 80% angegeben, ihre Rechtskenntnisse seien unzureichend. 58% sahen die eigenen polizeilich-taktischen Fähigkeiten kritisch und 52% befürchteten, die neue bundesdeutsche Rechtsordnung werde, wie es der Fragebogen vorformuliert hatte, ich zitiere, die Bürger gegenüber der Polizei bevorteilen. Zitate. Der eben zitierte Helmut Spang war aus Baden-Württemberg nach Sachsen gekommen und damit steht er für die fast gängige Überschichtung der ostdeutschen Polizei durch aus dem Westen importierte Leitungsbeamte. Der Soziologe Raphael Beer hat die These aufgestellt, dass in einem modernen Polizeiapparat grundsätzlich eine Differenz bestehe zwischen dem von dem Management-Corps der Führungsebene auf der Basis politischer und rechtlicher Vorgaben, öffentlicher Debatten und sozialwissenschaftlicher Konzepte entwickelten Leitbilder der Institution Polizei einerseits und der auf Erfahrungen, Gerechtigkeitsvorstellungen und alltäglichen Verständigungsprozessen beruhenden Cop-Culture der sogenannten Street-Cops, also der Polizisten auf der Straße, andererseits. Diese Spannung wurde jetzt im Transformationsprozess noch einmal dadurch verschärft, dass die Management-Cops fast ausschließlich Westdeutsche, die Street-Cops in aller Regel ehemalige Volkspolizisten waren. Als Raphael Beer im Sommer 1991 den Alltag thüringischer Polizisten teilnehmend beobachtete, stellte er fest, dass diese ein, wie er es nannte, informelles Kontrollmoratorium praktizierten. Beer weiter, der Umgang mit der Bevölkerung scheint grundsätzlich problematisch geworden zu sein. Auffällig war das Fehlen von proaktiven Maßnahmen. Berührung mit der Bevölkerung hatten die Beamten in der Regel erst bei entsprechender Nachfrage. Damit formulierte Beer noch einmal wissenschaftlich, was die Medien bereits seit dem Frühjahr 1990 immer wieder vermeldet hatten. Die Polizei habe sich aus dem öffentlichen Raum zurückgezogen und diesen Hütchenspielern, Autodieben sowie gewalttätigen Jugendklicken überlassen. Interne Analysen führten dies außer auf die Unsicherheit der Streetcops bei der Anwendung der neuen Regeln, auf den massiven Autoritätsverlust zurück, den die Volkspolizei durch ihr gewaltsames Vorgehen gegen Demonstrationen im Oktober 1989 erlitten hat. 1991 ergab eine Umfrage, dass nur 43% der Ostdeutschen gegenüber 75% der Westdeutschen Vertrauen in die Polizei hätten. Die Westimporte unter den leitenden Beamten zeigten sich immer wieder konsterniert über die, so der aus Konstanz nach Dresden gewechselte Paul Scholz, erheblichen Akzeptanzprobleme der Polizei in ihrem neuen Tätigkeitsgebiet. Für viele Ostdeutsche verkörperte die Polizei über die Wende hinweg einen staatlichen Herrschaftsanspruch, dessen sie sich doch gerade erst spektakulär entledigt zu haben glaubten. Und die Polizei eignete sich, da sie ja nun doch im öffentlichen Leben das sichtbarste Organ des Staates blieb, sehr gut für nachholende Renitenz gegen denselben. Die Zeit zitierte 1991 einen Ostberliner Polizisten: Da kommt mir einer rückwärts die Einbahnstraße entgegen und sagt, wieso falsch rum, wir haben doch jetzt Demokratie. Natürlich wisse jeder Polizist grundsätzlich, so erklärte ein ostdeutscher Polizeigewerkschaftler, dass er gegen Straftäter auch Gewalt anwenden dürfe. Konkret aber fürchte ebenso jeder, dass das wieder auf ihn zurückschlägt, nach den Erfahrungen des Ansehensverlustes von 1989 und der danach gegen prügelnde Volkspolizisten eingeleiteten Ermittlungsverfahren, aber auch, weil die neuen aus dem Westen transferierten Führungsbeamten Leitbilder wie Verhältnismäßigkeit predigten, ohne dass sie den Street Cops immer hätten vermitteln können, was dies nun unter den Bedingungen der ostdeutschen Gesellschaft eigentlich sein sollte. Zugleich war die derart verunsicherte Polizei in der ersten Hälfte der 90er Jahre mit der ganzen Wucht der gesellschaftlichen Transformationskrise konfrontiert. Das zeigt schon ein Blick in die polizeilichen Kriminalstatistiken, die ja nicht einfach die Kriminalität abbilden, sondern vor allem eben die Inanspruchnahme der Polizei durch von ihr registrierte Straftaten. In Ostdeutschland schoss deren Zahl pro 100.000 Einwohner von 1991 bis 1993 von 3.700 auf 10.100 hinauf, um dann bis 1999 wieder leicht auf 8.800 zurückzugehen. Damit lag das Niveau der staatlich erfassten Kriminalität während der 90er Jahre in Ostdeutschland, er lag etwa 20% über den Werten des Westens. Zeitgenössische Deutungen leiteten hieraus ab, dass die ostdeutsche Polizei mitten in ihrer eigenen Transformation von einer Fülle neuer Kriminalitätsphänomene, vom bandenmäßigen Kfz-Diebstahl bis zur Drogenkriminalität, völlig überfordert sei. Noch drastischer als die Entwicklung der registrierten Kriminalität fiel deren Wahrnehmung durch die ostdeutsche Bevölkerung aus. Im Sommer 1991 gaben bei einer Umfrage zu ihren Zukunftserwartungen 64% der Befragten an, sie fürchteten um ihren Arbeitsplatz. Aber satte 89% fürchteten sich vor explodierender Kriminalität. 76% gaben an, sich gegenwärtig im Dunkeln auf der Straße unsicher zu fühlen, aber nur 19% konnten sich erinnern, dass sie sich auch in der DDR unsicher gefühlt hätten. Mitte der 90er Jahre konstatierten dann sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass die Angst davor, Opfer von Straftaten zu werden, in Ostdeutschland doppelt so hoch sei wie im Westen. Die Kriminologie erklärte dies damit, dass der nach Ostdeutschland importierte Rechtsstaat und das an dessen Normen orientierte Agieren von Polizei und Justiz die im Vergleich zu Westdeutschland ausgeprägtere repressive und punitive Haltung der Bevölkerung nicht befriedigen können. Die ostdeutsche Polizei war also von Seiten der Bevölkerung mit einander widersprechenden Erwartungen konfrontiert. Der Forderung, nicht in den oft ziemlich eigenwillig definierten Bereich der neuen individuellen Freiheit einzugreifen einerseits und der Erwartung, die Polizei solle zugleich alle von anderen vermeintlich ausgehenden Gefahren durch sehr rigides Eingreifen begegnen. An diesen widerstreitenden Erwartungen mussten die Polizisten notwendig scheitern und damit wiederum standen sie aus Sicht der ostdeutschen Bevölkerung exemplarisch für die Unfähigkeit oder den mangelnden Willen der neuen Ordnung, die Versprechen der Wendezeit zu erfüllen. Hieraus leiteten immer mehr Gruppen von vigilantischen Bürgerwehren über Jugendbanden bis zu rassistischen Mobs ihre Selbstermächtigung zur gewaltsamen Kontrolle des öffentlichen Raums und seiner in Anführungszeichen Säuberung von Fremden und anderen Störern ab. Peter Reich, Leiter des Sächsischen Landeskriminalamtes, vermerkte im Juli 1992, Zitat, zum Teil gewann der Bürger den Eindruck, rechtsorientierte Gewalttäter seien ein Ordnungsfaktor, Zitat Ende. Insofern eröffnete die Gleichzeitigkeit von verunsicherter Institution einerseits und einer steigenden Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach repressiv herzustellender Sicherheit andererseits rechten Gewalttätern Gelegenheitsfenster, um sich als Alternative zum staatlichen Gewaltmonopol zu imaginieren. Der Verlauf der Einsätze gegen den öffentlichen Raum für sich reklamierende rassistische Mobs zwischen 1990 und 1992 zeigt dann die Transformationskrise der ostdeutschen Polizei wie unter einem Vergrößerungsglas. Deshalb will ich hierzu im Folgenden einige Befunde festhalten. Dabei orientiere ich mich an den Dokumenten der polizeilichen Fachdebatte, an den Akten der Rostocker Polizei, des Untersuchungsausschusses des Mecklenburg-Vorpommerschen Landtages etc. zum Pogrom von Rostock. Als die Polizei 1989 mit größeren Demonstrationen, hier natürlich noch von der Bürgerbewegung, nicht von rassistischen Mobs, also als sie 1989 mit den ersten Demonstrationen konfrontiert wurde, besaß sie keine einschlägigen Erfahrungen, kaum geeignete Ausrüstung oder Training. Hieraus folgten dann die Gewaltexzesse vom Oktober 1991 und eher improvisierte Deeskalationsversuche, die sogenannten Sicherheitspartnerschaften danach. In diese Lage hinein kamen nun ab Herbst 1990 die aus Westdeutschland transferierten Management-Corps mit der sogenannten neuen Polizeiphilosophie im Gepäck. Diese war das Ergebnis innerpolizeilicher Debatten über Legitimation, Ziele, Taktiken des Umgangs mit Demonstrationen. Diese Debatten waren innerhalb der westdeutschen Polizei seit Ende der 1960er Jahre kontrovers geführt und erst durch den sogenannten Brockdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes von 1985 vorläufig normativ entschieden worden. Das Gericht hatte die Polizei zu einem versammlungsfreundlichen Verhalten verpflichtet. Hieraus leiteten die polizeilichen Vordenker Einsatzkonzepte ab, die erstens aufgrund des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit die Einschreitschwellen für die Polizei relativ hoch legten, zweitens die Einsatzleitung zur aktiven Kommunikation mit den Gegenübern und drittens zur Differenzierung zwischen identifizierbaren Straftätern einerseits und den anderen Versammlungsteilnehmern andererseits verpflichtet. Auch in Westdeutschland waren diese Einsatzgrundsätze 1990 noch relativ neu und ihre praktische Füllung weitgehend offen. Der Hamburger Kessel von 1986 ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass das nicht so schnell ging mit der Deeskalationsstrategie. Die Aufstellung spezieller Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, die im Interesse einer, wie es hieß, deeskalativen Stärke, eine Gleichzeitigkeit rabiaten Vorgehens gegen Gewaltakteure und Schonung der Umstehenden ermöglichen sollte, stand Anfang der 1990er Jahre in den meisten westlichen Bundesländern noch aus, obwohl die Innenministerkonferenz sie schon 1987 beschlossen hat. Dennoch bildete Deeskalation nun auch in den neuen Ländern das offizielle, freilich vage Leitbild. In Hoyerswerda oder Rostock trug es dazu bei, dass der polizeiliche Gewalteinsatz nur zögerlich eskaliert wurde. In Rostock versuchte der aus Bremen stammende Einsatzleiter Jürgen Deckert mit vermeintlichen Vermittlern auf Seiten des Mobs einen Waffenstillstand auszuhandeln. Aber kaum hatte Deckert am Abend des 24. August 1992 als Zeichen der Verhandlungsbereitschaft seine Beamten aus der Konfliktzone zurückgezogen, stürmte der Mob das sogenannte Sonnenblumenhaus, in dem vietnamesische Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter wohnten, und zündete es an. Heinrich Heinsen, aus Schleswig-Holstein gekommener Chef des Landespolizeiamtes Mecklenburg-Vorpommern, verwies später darauf, dass es doch schließlich eine jahrelange Forderung an die Polizei gewesen sei, alle Gelegenheiten zur Deeskalation qua Gesprächen mit dem Gegenüber zu nutzen. Zitat: Viele Polizeiführer sind ein bisschen getrimmt, solche Möglichkeiten zu suchen. Und wenn das dann klappt, werden sie ja auch häufig deswegen belobigt. Zitat Ende. In Ostdeutschland kam hinzu, dass viele politische Akteure aus ihren Erfahrungen in der friedlichen Revolution ableiteten, dass sich Gewalt stets durch offenen Austausch gegensätzlicher Positionen vermeiden lasse. Auf lokale Gewaltkonflikte reagierten sie in den ersten Jahren fast reflexhaft mit der Einberufung runder Tische. Ähnlich reagierte 1991 der sächsische Innenminister Rudolf Krause am dritten Tag der Auseinandersetzung in Hoyerswerda, als er Journalisten erklärte, also im Grunde ist diese Sache sicherlich nicht durch eine Polizeiaktion zu lösen, sondern erst einmal durch ein Gespräch zwischen den Betroffenen. Ein Jahr später glaubte die Dresdner Polizeiführung weiter an diesen Weg. Ich zitiere: Im vergangenen Jahr begonnene Deeskalationsstrategien in der Art runder Tische gegen Gewalt haben Ansätze dafür erkennen lassen, dass gewaltbereiten Gruppierungen die Anwerbung apolitischer Mitläufer erschwert werden kann. Zitat Ende. Wie die akzeptierende Jugendarbeit dieser Jahre war das alles gut gemeint. führte aber zumeist nur dazu, dass das offene Auftreten rechter Gewalttäter normalisiert wurde. Teile der Medien verstärkten diese Tendenz, indem sie rechte Gewalttäter mantraartig als orientierungslose Jugendliche und ihre Klaköre als, heute würde man sagen, besorgte Bürger verharmlosten. Oder in den unmittelbaren nach Rostock-Lichtenhagen formulierten Worten des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Eckhard Rehberg, Zitat: Dass die Ausländer unsere Sitten und Gebräuche nicht kennen, stört die Befindlichkeit unserer Bürger, Zitat Ende. An mangelnder Einsatzbereitschaft der auf der Straße eingesetzten Polizistinnen und Polizisten mangelte es in Rostock nicht. Insgesamt 204 von ihnen wurden während der Auseinandersetzungen verletzt. Doch schon auf der mittleren Führungsebene erlahmte das Engagement und diffundierte die Verantwortung. Unter den Mitgliedern der unter Deckert arbeitenden Einsatzleitung bestimmte, so die Beobachtung eines vergeblich Weisungen erbittenden Hundertschaftsführers, ich zitiere, Passivität das dienstliche Geschehen. Keiner der örtlich zuständigen Beamten des gehobenen Dienstes machte Anstalten, den Polizeiführer in irgendeiner Form zu unterstützen, zu beraten, beziehungsweise mit den versammelten Einheitsführern die Lage zu erörtern und neue Aufträge zu erteilen. Zitat. Vermutlich wäre der Rostocker Polizeieinsatz noch katastrophaler verlaufen, wenn nicht mehrfach einzelne Hundertschaftsführer frustriert von der Untätigkeit der Einsatzleitung die Initiative ergriffen und ohne Weisung ihre Einheiten in die Konfrontation mit dem Mob geführt hätten. Desto weiter man in der Hierarchie nach oben schaut, umso auffälliger war das Bemühen der Beamten, Verantwortung von sich wegzudelegieren. Schon bei den Krawallen in Hoyerswerda im September 1991 hatte die Führungsebene alle operativen Entscheidungen einem völlig unvorbereiteten jungen Hundertschaftsführer der Bereitschaftspolizei übertragen. In Rostock verzögerte der Leiter des Landespolizeiamtes Heinsen, der in den 80er Jahren reichlich Leitungserfahrung bei Großeinsätzen am Atomkraftwerk Brockdorf gesammelt hatte. Er also verzögerte die Übernahme der Einsatzleitung in Rostock so lange, nämlich bis zum 25. August, bis die Gewalt mit der Brandstiftung am Sonnenblumenhaus ihren Höhepunkt überschritten hat. Der Chef der Rostocker Polizeidirektion, Siegfried Cordus, kümmerte sich während der Lichtenhager Krawalle vorrangig um eine lange vorbereitete Großaktion gegen Drogenschmuggler im Rostocker Hafen, triumphierende Pressekonferenz inklusive. Und so landete die Einsatzleitung schließlich bei dem relativ unerfahrenen Polizeioberrat Deckert. Nebenher stritt sich die Polizeidirektion mit dem Rostocker Ordnungsamt darüber, wer befugt sei, den Besitzern der mitten im Lichtenhagener Kampfgebiet aufgestellten Imbissbuden zu verbieten, Alkohol und Snacks an Gewalttäter und Klaköre zu verkaufen. Da niemand die Verantwortung bei sich sah, ging die Feldversorgung der Randalierer ungestört weiter. Trotz der bislang identifizierten Strukturprobleme des 1992 in Rostock agierenden Polizeiapparates, der multiplen Verunsicherung der führenden Volkspolizisten, der inneren Friktionen des Apparates zwischen dem westlichen Management und den östlichen Streetcops, der Orientierung an Deeskalationsforderungen, der Verantwortungsverweigerung in den Führungsrängen und man könnte dann noch Ausrüstungs- und andere technische Defizite hinzuaddieren, also trotz all dieser Strukturprobleme hätte das Rostocker Pogrom nicht solche Dimensionen annehmen und zu einer das Leben von über 100 Menschen gefährdenden Brandstiftung eskalieren müssen, wenn die Rostocker Polizeiführer nicht zu zwei Zeitpunkten, am Beginn der Krawalle und unmittelbar vor der Erstürmung des Sonnenblumenhauses am Abend des 24. August, weichenstellende Fehlentscheidungen getroffen hätten. Am ersten Tag der Krawalle, dem 22. August, hätte die Polizei noch gute Chancen gehabt, die erste Ansammlung lokaler Jugendlicher und Schaulustiger durch einen entschlossenen Einsatz aufzulösen und so den Zulauf weiterer Gewalttäter an den Folgetagen abzuschrecken. Obwohl die Lokalzeitungen schon Tage zuvor gemeldet hatten, für den 22. hätten anonyme Anrufe angekündigt, in Lichtenhagen aufräumen und Roma aufklatschen zu wollen. Und obwohl die NPD schon seit Monaten mit Flugblättern gegen das Flüchtlingsheim agitiert hatte, war die Polizeidirektion davon ausgegangen, es werde lediglich ein, so Siegfried Cordus, gewaltfreier Bürgerprotest stattfinden. Und dem, so Cordus weiter, hätte man ja nicht sofort mit behelmten und schildbewehrten Polizisten begegnen dürfen. Polizei wie Verfassungsschutz behaupteten auch noch im Nachhinein, dass die Gewalt aus der Bevölkerung auszuschließen gewesen sei, weil es ja in der Stadt gar keine ideologisch gefestigten und organisierten rechtsradikalen Strukturen gebe. Eine rechte Szene in dem Sinne, so meinte Einsatzleiter Jürgen Deckert noch Monate später, gab es in Rostock zu diesem Zeitpunkt nicht. Skins und Hooligans seien unpolitisch gewesen. Cordus erkannte lediglich Jugendliche, die sich gedankenlos mit dem Outfit der Rechten umgeben und unter Alkoholeinfluss allem Möglichen hinterherlaufen. Mit dieser Einschätzung war Cordus exemplarisch für viele ostdeutsche Polizeiführer der 1990er Jahre. Im brandenburgischen Schwedt etwa registrierte die Polizei für die ersten 9 Monate des Jahres 1993 zwar 96 Taten mit rechtsextremistischem Hintergrund, vertrat aber dennoch die Auffassung, es gebe in der Stadt gar keine organisierte rechte Szene. Der Verfassungsschutz von Sachsen-Anhalt sah 1992 in den Randalierern von Quedlinburg nur eine, wie es hieß, Zufallsgemeinschaft. Zurück nach Rostock. Hier glaubte Einsatzleiter Deckert am Abend des 24. August, nach der am Vormittag erfolgten Räumung des Flüchtlingsheims bestehe für die vietnamesischen Bewohner des Nachbarhauses, dieses Sonnenblumenhauses, keine Gefahr mehr. Obwohl der Mob dieses Haus schon am Vortag angegriffen hatte und bis in dessen 6. Stock gelangt war, bevor Polizisten sie vertreiben konnten. Da Deckert keine Gefahr für die Vietnamesen, sehr wohl aber, und das auch zu Recht, für die eingesetzten Polizisten sah, nahm er, wie er sagte, eine Güterabwägung vor, zog seine Kräfte ab und machte den Gewalttätern den Weg frei. Dass den Rostocker Beamten und ihren Vorgesetzten in Schwerin angesichts der von ihnen durchaus registrierten aggressiven Stimmung der Bevölkerung nicht in den Sinn kam, dass eine Eskalation ähnlich der in Hoyerswerda im September 1991 drohen könnte, ist erklärungsbedürftig. In Mecklenburg-Vorpommern hatte es seit Mitte 1991 immer wieder Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Wohnheime ausländischer Arbeiterinnen und Arbeiter gegeben. So in Schwerin im Mai und September 1991, in Neubrandenburg im Juni 1991, in Wismar im Juli 1991, in Ueckermünde im August 1991, in Stralsund im September 1991, in Parchim im Oktober 1991, in Greifswald im November 1991 und in Güstrow im Mai 1992. Landespolizeidirektor Heinzen stellte denn auch 1993 im Rückblick fest, ich zitiere ihn, Auseinandersetzungen um Asylbewerberunterkünfte waren ja zu diesem Zeitpunkt, also 92, August 92, waren ja zu diesem Zeitpunkt bedauerlicherweise nichts Ungewöhnliches. Das hatten wir ja seit Wochen gehabt. Zitat. Im Rückblick aus dem Jahr 1995 räumte Manfred Murg von der Polizeiführungsakademie in Münster ein, dass die nach Ostdeutschland transferierten Westbeamten ein ganz spezifisches Wahrnehmungsraster aus ihren Erfahrungen mit den linken Protestbewegungen der 70er und 80er Jahre mitgebracht hätten, durch das sie die gesellschaftlich-politische Realität in ihrem neuen Einsatzgebiet völlig verkannten. Man habe Rassisten und Rechtsradikale nicht als Gefährdung ernst genommen, da diese weder über jene Organisationsstrukturen verfügt hätten, noch jene in langen Papieren formulierten Debatten geführt hätten, wie die linken Milieus Westdeutschlands, in deren Bekämpfung die Polizei geübt war. Daher hätten Polizeiführer rechte Gewalt eben als jugendliche Alkoholtaten verharmlost und ihre politische Dimension verkannt. Vom Widerspruch aus der Volkspolizei hervorgegangener Experten, so noch einmal Manfred Murg mit Blick auf Ostdeutschland am Beginn der 90er Jahre, also von diesem Widerspruch, hätten sich die Westimporte nicht irritieren lassen. Bernd Wagner, einer dieser ostdeutschen Experten, erinnert sich in diesem Kontext an Kommentare wie, Zitat, der Ostclub übertreibt alles. Die Folge dieser Fehleinschätzung bestand im polizeilichen Alltag darin, dass, so räumt es dann auch der Leiter des Sächsischen Landeskriminalamtes ein, die Polizei in Fällen fremdenfeindlicher Gewalt nur nachlässig ermittele, Beweismittel würden unzureichend gesichert, Zeugen abgewimmelt, Verletzte auf den Privatklageweg verwiesen und die Aussagen Verdächtiger würden kritiklos hingenommen. Bei Großeinsätzen wie in Rostock führte die Blindheit gegenüber rechten Strukturen dazu, dass die sogenannte Einschreitschwelle, das heißt der Punkt, von dem an polizeiliche Gewalt eingesetzt werden sollte, relativ hoch angesiedelt wurde. Im Gegensatz dazu ordnete der Einsatzbefehl anlässlich der antirassistischen Demonstration von 15.000 Menschen in Rostock am 29. August 1992 an, Zitat, unter Berücksichtigung der Ereignisse der Vortage ist bei niedriger Einschreitschwelle offensiv, konsequent und unter Ausschöpfung aller unterstrichen, rechtlichen Möglichkeiten einzuschreiten, Zitat Ende. Auf kritische Nachfragen hin erklärte Landespolizeidirektor Heinzen, das hier erwartete linke Spektrum kenne die Polizei halt. Die internen Diskussionen dieser Szene könne man aufklären und sich entsprechend darauf einstellen. All das sei eben bei den Rechten nicht gegeben. Hier ergäben sich vielmehr immer wieder sogenannte Spontanlagen. Bereits zeitgenössisch, nämlich im Herbst 1992, hat der Publizist Otto Diedrichs das Agieren der Polizei in Rostock als Ergebnis eines institutionalisierten Rassismus bezeichnet. Weil unter den Entscheidungsträgern, so Diedrichs, Zitat, niemand eine Notwendigkeit sah, mehr als das routinemäßig unbedingt Notwendige zu tun. Zitat Ende. Wenn wir über einen institutionellen Rassismus der Polizei nachdenken, geht es nicht darum, den einzelnen Polizistinnen und Polizisten jeweils rassistische Denk- und Verhaltensmuster zu unterstellen, sondern der Begriff soll besagen, dass es innerhalb der Institution Polizei handlungsleitende Regeln, Routinen, Wahrnehmungsmuster gibt, die zur Diskriminierung von Angehörigen ethnischer Gruppen führen, ganz unabhängig von der individuellen Haltung einzelner Polizistinnen und Polizisten. In diesem Sinne können wir davon sprechen, dass die von mir beschriebenen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster in ostdeutschen Polizeidienststellen der 90er Jahre mit hoher Regelmäßigkeit dazu führten, dass zum Beispiel Menschen aus Afrika, aus Vietnam oder Roma geringere Chancen auf den Schutz ihrer körperlichen Unversehrtheit durch die Polizei hatten als andere Menschen. Ergo vom Apparat diskriminiert wurden. Insofern also könnten wir von institutionellem Rassismus sprechen. Ich würde allerdings zugleich argumentieren, dass dieser Begriff das polizeiliche Agieren in zweierlei Hinsicht nicht hinreichend charakterisiert. Erstens ist es zunächst einmal richtig und begrüßenswert, dass wir heute ein Augenmerk auf jene Menschen richten, die aufgrund ihrer Markierung durch die Täter als ethnisch fremd zum Opfer von Gewalt wurden und zum Opfer von Gewalt werden. Allerdings sollten wir nicht übersehen, dass sich die rechte Gewalt der Baseballschlägerjahre sehr umfassend gegen alle Menschen richtete, welche aus Sicht der Täter fremd waren. Das konnten Punks und Linke ebenso sein wie Obdachlose und behinderte Menschen. Zugleich reichte auch die Verweigerung eines angemessenen Schutzes durch die Polizei noch über die zeitgenössisch als ethnisch fremd markierten Gruppen hinaus. Ein Phänomen, das sich mit dem Begriff des institutionalisierten Rassismus nicht wirklich erfassen lässt. Das umfassendere Versagen der Institutionen Polizei in Ostdeutschland, in Teilen Ostdeutschlands während der 90er Jahre lag darin, dass sie in ihren Wahrnehmungs- und Handlungsmustern eine ziemlich komplexe, nicht widerspruchsfreie, nicht immer konsequente, aber dennoch alltäglich wirksame Abstufung vermeintlich höherer oder niedriger Ansprüche auf polizeilichen Schutz praktizierte. Sprich, ihre Einschreitschwellen abhängig von der Zuordnung von Opfern wie Tätern zu unterschiedlichen Gruppen justierte. Zweitens war dieser Rassismus der Institution Polizei eingebettet in ein gesellschaftlich breiteres Klima. Es waren ja eher nicht Vertreter der Polizei, von denen die sogenannte Asyldebatte der 1980er und frühen 1990er Jahre entfacht wurde. Sondern nicht nur, aber vorneweg die Zeitungen des Springer-Konzerns und die Führungsebene der CDU. Bezeichnend erscheint mir etwa die Pressekonferenz zu sein, die der Bundesinnenminister Rudolf Seite und sein mecklenburgischer Amtskollege Lothar Kupfer, beide CDU, am 24. August 1992 in Rostock gaben. Während die gewaltsamen Auseinandersetzungen in Lichtenhagen weitergingen, traten die beiden Politiker im Rostocker Rathaus vor die Mikrofone und wetterten gegen einen Missbrauch des Asylrechts. Während Ministerpräsident Bernd Seite am selben Tag in Schwerin erklärte, Zitat, die Vorfälle machten, Zitat, deutlich, dass die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert ist, Zitat. Ganz ähnlich reagierte der CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Werner Münch, einen Monat später auf die mehrtägigen Krawalle an der Quedlinburger Flüchtlingsunterkunft. Ich zitiere aus der Mitteldeutschen Zeitung, Zitat, der Ministerpräsident kündigte schärfere Maßnahmen gegen die brutalen Missbräuche im Zusammenhang mit der Asylproblematik an, Zitat. Welche Schwerpunkte die Institution Polizei in ihrem Handeln setzt, mit welcher Konsequenz sie welche Aufgaben nachkommt, ergibt sich nicht schlicht aus gesetzlichen Normen oder polizeilichen Konzepten, sondern ebenso aus den Vorgaben, welche die Institution Polizei aus Politik und Öffentlichkeit erfährt. Insofern ist institutioneller Rassismus der Polizei, wo wir ihn konstatieren, keine freischwebende Größe, sondern institutionelle Ausprägung eines gesellschaftlichen, eines strukturellen Rassismus. Ich habe jetzt 45 Minuten über einen Aspekt von Polizeigeschichte gesprochen, denn das ist mein engeres Forschungsfeld. Aus der Vogelperspektive kann das aber nur eine Facette dessen sein, was Franka Maubach eine integrierte Geschichte des Rassismus genannt hat. Besten Dank.
Das war Patrick Wagner mit seinem Vortrag, als der Staat sein Gewaltmonopol preisgab. Polizei und rechte Straßenmobs in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft der 1990er Jahre. Den Vortrag hat er am 2. November 23 an der Uni Hamburg gehalten, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Mehr als eine Randnotiz, die extreme Rechte in der deutschen Gesellschaft nach 1945. Und wenn euch der Vortrag gefallen hat, dann hört euch doch auch noch diesen Hörsaal an.
Ich recherchiere zumeist undercover in der sogenannten Reichsbürgerszene. Die Leute, die ich dort traf, reichten eben über das gesamte Spektrum. Von Menschen, das könnten ihre Nachbarn, ihr Zahnarzt oder ihre Chefin sein, bis hin zu irgendwelchen Leuten, die jetzt bei der AfD im Bundestag sitzen. Die alle allerdings an die gleichen Grundsätze glauben. Es ist ein attraktives Narrativ, es reißt die Leute herein, und es reicht nicht, drauf zu gucken, ein Oberflächenphänomen zu beschreiben und zu sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und wir werden irgendwie besser. Wir haben ein Problem mit rechtsextremer Verschwörungsideologie. Und das kontinuierlich seit einer verflucht langen Zeit. Und was wir jetzt einfach erleben, ist die konsequente Umsetzung dieses Verschwörungsglaubens.
In dem Hörsaal über Reichsbürger hört ihr einen Vortrag des Journalisten Tobias Ginsberg über seine Undercover-Recherche unter Reichsbürgern. Den Vortrag findet ihr, wenn ihr in eurem Feed einfach ein Stück zurückscrollt oder auf unserer Seite auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Nina Busk-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.